Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. Heute reden wir über ein Thema, das den Stress vieler Verkäufer reduzieren und den Wert vieler Immobilien massiv steigern kann. Homestaging. Eine Dienstleistung, die in Deutschland immer bekannter wird, aber noch viel zu wenigen wirklich bewusst ist. Und dafür haben wir heute eine Frau da, die diesen Bereich seit Jahren mit echter Leidenschaft und einem beeindruckenden Lebenslauf prägt. Inga Schwiedel. Schön, dass du da bist.
Hallo, ihr Lieben.
Ja, hallo, schön, liebe dass du
Inga.
Da bist.
Und auch hallo an Sören und Nicole.
Hallo.
Hallo, liebe Rebecca. Und hallo natürlich auch, liebe Nicole.
Inga, bevor wir loslegen, viele kennen dich vielleicht noch nicht. Magst du uns einmal mitnehmen? Wer bist du? Wie bist du zum Homestaging gekommen? Und was macht deine Arbeit so besonders?
Ja, ich danke euch recht herzlich für die Einladung und ich kann es kaum verstehen, dass mich noch nicht jeder kennt. Ich bin Inga Schwiedel und ich komme aus dem Speckgürtel von Magdeburg, aus der Gemeinde Barleben in Sachsen-Anhalt und ich bin 54 Jahre alt, habe eine erwachsene Tochter, die immerhin schon 29 ist und mein Mann hält es seit unglaublichen 31 Jahren an meiner Seite aus und das ist ja schon eine Leistung, also so schlecht kann ich ja wohl nicht sein. Ja, im Prinzip geht es darum, dass ich schon von Kindheit an ein Baustellenkind war. Also ich bin geprägt von Immobilien, ich bin in Burg aufgewachsen und die Baustelle meiner Eltern hat mich geprägt. Ich habe also lieber mit Steinen gespielt als mit Barbie-Puppen. Ich bin ein typischer Ossi und uns prägt natürlich immer dieses Improvisationstalent. Es gab nicht viel Baumaterialien und wer morgens um 5 nicht am Bahnhof war und seine Fliesen abgeholt hat, der hatte eben keine Fliesen für das Bad. Wir hatten das Glück, wir haben hellblaue Fliesen bekommen. Dafür bin ich heute noch sehr dankbar. Und ja, das zieht sich so durch mein Leben, das Fliesendrama. Damit fing es an. Ich habe dann erleben dürfen durch den Osten, dass wir nur eine bestimmte Anzahl an Berufsauswahl hatten. Und ich habe mich da so festgelegt auf das Lehramt Kunsterziehung, weil ich natürlich kreativ bin und wollte unbedingt den Kindern beibringen, wie man improvisieren kann und mit wenigen Materialien das meiste herausholen kann. Und nach dem Studium, das ich in Magdeburg absolviert habe, habe ich mir gedacht, okay, es kam die Wende dazwischen, der Sozialismus mit dem Lehrplan ist jetzt auch nicht mehr meins. Also habe ich mich ganz schnell selbstständig gemacht, habe damals auch meinen Mann kennengelernt und für uns beide stand fest, jeder hatte 1000 Euro in der Tasche, was unheimlich 1000 Mark damals, Entschuldigung. Was machen wir jetzt? Ja, wir möchten uns als Freigeister entfalten und haben einen An- und Verkauf gegründet. Ein An- und Verkauf muss man sich so vorstellen. Wir hatten erst 80 Quadratmeter und wir haben alles angekauft, was es anzukaufen gab. Kleinigkeiten, Technik, also die Handys waren damals so groß, dass man einen eigenen Stoffbeutel benötigte, um sie zu tragen.
Mit so einer Antenne.
XXL-Format. Und irgendwann platzte dieses Geschäft aus allen Nähten und wir kauften wir mieteten uns in einer 1000 Quadratmeter Halle und kauften dann auch Möbel an. Gebrauchtmöbel, Antikmöbel, Trödel, Werkzeug, alles, was ihr euch vorstellen könnt, gab es bei uns in unserem Geschäft. Und das Schönste aber an diesem Geschäft waren tatsächlich die Haushaltsauflösungen. Also ich liebte sie, ich war auch immer dabei, weil ich hatte Angst, mir entgeht irgendetwas von den kleinen Schätzchen, mir ist nichts fremd. Wir waren auf jedem Dachboden dieser Welt und wir haben Ecken entdeckt, von denen ihr gar nicht ahnt, dass es die überhaupt gibt. Und das war eigentlich so meine Lieblingsaufgabe in diesen Geschäftsjahren. Aber ich habe immer wieder festgestellt, wenn wir dann mit der Immobilie fertig waren, gab es oft Tränen von den ehemaligen Hausbesitzern, weil sie mussten uns bezahlen. Und ich habe dann immer gesagt, warum habt ihr dieses Haus nicht schon vorher komplett entrümpelt? Weil diesen Preis, den ihr jetzt für diese Haushaltsauflösung an uns zahlen müsst, den hätte man ja auf den Verkaufspreis mit drauflegen können. Und spätestens beim Notar gab es dann immer die Diskussion zwischen Verkäufer und Käufer. Wer bezahlt dann jetzt die Haushaltsauflösung? Und natürlich hätte man vorher entrümpelt, hätte man die Immobilie besser vermarkten können. Und in diesen ganzen Jahren habe ich mich immer drüber geärgert, wieso machen das die Leute so? Und ja, habe die Antwort, die passende Antwort nie gefunden. So, und dann kam ich irgendwann zum Homestaging auf die Idee. Ich glaube, 2013 hatte ich erstmal einen Artikel gelesen in der Zeitung und habe mit meinem Mann wirklich diskutiert, es wird Zeit, nach 20 Jahren uns aus dem Geschäft zu verabschieden. Lass uns das Geschäft verkaufen und lass uns trotzdem noch nebenbei Entrümpelungen machen. Aber wir haben ja dann die Kontakte zu den Verkäufern. Aber es war ein Umdenken für mich angesagt. Und das war so dieser Startpunkt, wo ich überlegt habe, wage ich es nochmal? Ich war mittlerweile 47, in eine Ausbildung zu gehen. Habe mich also ausbilden lassen als Homestagerin über das Jahr 2019. Und war dann auch pünktlich fertig, als die Fledermaus das Schwein biss, also zu Covid-Zeiten. Und wollte starten, aber irgendwie hat es dann nicht so richtig funktioniert, weil ich durfte in kein Maklerbüro, ich durfte in kein Möbelhaus. Es war also eine Pionierarbeit für mich, diesen Begriff und dieses Tun, was ich umsetzen wollte, ich wollte starten, tatsächlich auch umzusetzen. Ja, da ging es dann los für mich. 2020, der Kampf, erster Auftrag. Das war für mich grundlegend wichtig. Ich brauchte ja Bildmaterial für meine Website. Und das hat sich wirklich CC gestaltet. Heute haben wir jetzt 2025. Ich sitze immer noch hier. Und wie ihr seht, hat meine Idee, Homestaging zu absolvieren, also diese Berufsausbildung zu absolvieren, tatsächlich Früchte getragen. Und ich bin stolz darauf, diesen schönsten Beruf der Welt ausüben zu können.
Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich sehr beeindruckend, liebe Inga. Du bringst echt so viele Erfahrungen aus den verschiedensten Bereichen mit. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie du dann auch Immobilien präsentierst oder in die Präsentation gehst. So hat man das vorher ja auch noch nicht so wirklich gesehen. Homestaging gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange. Also bei uns hier in der Region, ich kenne keine. Aber ich glaube, bei Kevin, bei euch in der Region, ne?
Wir haben jemanden, der das macht, aber es ist ja trotzdem, es ist ja noch gar nicht häufig so ein Thema. Also ehrlicherweise, Nicole, bei den Exposés, die ich häufig von Maklern sehe und den Fotos, da war auf jeden Fall niemand zum Homestaging drin. Oder diejenige, die das macht, oder der das macht, hat macht das ganz schön schlecht. Also ich finde auch super, also man merkt halt einfach bei dir, Inga, ne? Du machst das, bei dir ist das nicht ein Beruf, sondern du machst das halt wirklich eher als Berufung und mit ganz viel Leidenschaft. Und das macht ja auch extrem viel aus. Und wenn man das in der Form macht, dann hat das natürlich auch für alle Seiten einen super Effekt.
Definitiv. Und Homestaging gibt es tatsächlich schon länger, als ihr denkt. Anfang der 2000er in Deutschland. Und seit 1972 kam natürlich die Erfinderin des Homestaging, kommt aus den USA, Barb Schwarz. Und woher natürlich war sie eine Maklerin. Und ja, die Amis sind uns da irgendwie etwas weiter voraus. Mhm. Auch ihre Exposés sind, glaube ich, irgendwie etwas besser. Findet den Fehler. Ja, aber seit 1972 tatsächlich und seit Anfang der 2000er auch schon in Deutschland, ja.
Wer kommt denn auf dich zu? Mal eben so eine kurze Frage. Der verkaufen möchte oder der Makler?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also dadurch, dass Homestaging noch nicht so bekannt ist, gerade bei der älteren Generation, die ja verkaufen möchte, kommt dann der Makler. Aber ich habe natürlich auch schon mit einigen Privatpersonen zusammengearbeitet, die dann etwas jünger waren und unbedingt stagen lassen wollten, weil sie den Mehrwert erkannt hatten. Und natürlich auch Bauträger, Investoren, Fix and Flipper, also unterschiedlichste Kategorien. Im Prinzip die ganze Immobilienbranche, die entweder Mietmusterwohnungen oder auch Verkaufsobjekte anbietet und die schnellstmöglich natürlich vermarkten möchte.
Inga, als unser Gast hast du heute die Ehre. Was war dein Homestaging-Fail der Woche?
Ja, eigentlich könnten wir jetzt überziehen über mehrere Stunden. Aber das Krasseste, was ich hier erlebt habe, war tatsächlich eine Geschichte, die ich einfach nicht vergesse, weil sie für mich so im Nachhinein, also wenn ich heute noch drüber nachdenke, ärgere ich mich und hier die Halsader wächst. Also es gab tatsächlich einen Makler, der mich anrief und meinte, ich habe jetzt ein Rentnerpärchen für dich, die möchten ausziehen, sind schon vorbereitet, schau dir die Immobilie an und fahr da mal hin, die möchten eine Eigentumswohnung im Süden von Deutschland kaufen und da könnte man stagen. Und natürlich war ich sofort da zur Besichtigung und dann geht es ja schon los, die Tür geht auf und das Erste, was ich roch, war Kohl. Frisch gekochter Kohl. Und das ist so ein Dufterlebnis. Also, liebe Zuhörer, kocht niemals, wenn jemand zur Besichtigung kommt, kein Fisch, kein Kohl, bitte nicht.
Am besten aber gar nicht. Nur Salat.
Gar nicht. Nein. So. Und dann habe ich natürlich eine leer geräumte Immobilie erwartet. Aber es standen in jedem Raum Umzugskartons, auseinandergebaute Möbel, Bettenteile, also recht ja unordentlich. Aber ich habe mir gedacht, okay, das kommt noch weg, das ist nicht das Problem. Und dann kam ich aber ins Wohnzimmer und das Wohnzimmer war noch komplett möbliert mit allem, was dazugehört, von Porzellanfiguren, Hirschgeweihen, also die Couch, gemusterte Kissen, kariert, geblümt, gestreift, alles, was man sich vorstellt. Und ich dachte, okay. Und eine dritte Person war im Raum, das war der Sohn, so um die 40, saß schon mit dieser Haltung da, mit dieser Anti-Haltung, was will die denn hier? Ja, und da habe ich dann gefragt, ja, ich bin Frau Schwiel, habe mich freundlich vorgestellt und wir möchten ja jetzt ausziehen zum Sohn, übergangsmäßig. Und der Sohn winkte gleich ab, das würde jetzt doch nicht gehen, er hätte Stress mit seiner Frau und die Eltern müssten noch hier wohnen bleiben. Hat mein Kopf natürlich sofort umgeschaltet. Okay, die Eltern müssen noch hier wohnen bleiben. Aber sie hatten schon alles eingepackt, bis aufs Wohnzimmer. Und da kam natürlich meine Frage, ja, und der Immobilienmakler soll ja in der nächsten Woche Fotos machen. Und sie möchten ja den höchstmöglichen Gewinn für dieses Objekt, weil die Eltern möchten natürlich umziehen und brauchen dieses Geld. Und der Sohn meinte, ja, aber der Makler könnte doch jetzt hier Fotos machen, das ist überhaupt kein Problem. Und da habe ich ihm versucht, vorsichtig zu erklären, ich muss ja sehr wertschätzend sein, ob er sich dann vorstellt, wie diese Fotos wirken würden, wenn jetzt hier in jedem Raum tausende Kartons stehen. Man sieht ja den Grundriss des Hauses nicht, sprich die Größenverhältnisse. Dann habe ich zu ihm gesagt, stehen Sie doch bitte auf und wir machen jetzt ein Foto auf Ihrem Handy und schauen sich einfach mal diesen Wohnraum aus der Türöffnung an, sprich das Wohnzimmer. Fällt Ihnen irgendetwas auf?
Nö.
Wo schauen Sie zuerst hin? Ach ja, die bunten Kissen und die Geweihe und die 18 Standuhren auf dem Kamin. Sage ja, aber sehen Sie die Raumgröße, wie das ein Wohnzimmer ist. Ich muss ja dann auch sehr wertschätzend und vorsichtig sein, weil es war halt der persönliche Geschmack und den darf ich nicht verurteilen, aber es geht ja um die Vermarktung und der Makler wollte kommen und ich hatte das immer im Hinterkopf. Und dann kam diese Anti-Haltung und ich habe dann vorsichtig gesagt, könnten wir doch nicht schon etwas wegräumen, einräumen, wenigstens für die Besichtigung oder für die Maklerfotos einige Bilder abhängen. Nein, das wäre dann ungemütlich. Ja, die Diskussion, also diese Uneinsicht, überhaupt darüber nachzudenken, man will ja den höchsten Preis erzielen. Aber diese Anti-Haltung, diese Faulheit, warum soll ich denn die Kartons in die Garage bringen? Warum soll ich denn aufräumen? Die Deckenlampen waren schon abmontiert. Es standen irgendwo Nachtlampen auf dem Waschbecken. Ja, und da bin ich dann an meine Grenzen geraten und habe gedacht, warum versteht er es nicht? Es ist A, auch sein Erbe. Ja. B, die Eltern hatten sich darauf verlassen, haben dann alles wieder ausgepackt. Ich weiß nicht, ob die armen Leute da immer noch sitzen. Und da kann ich immer nur sagen, die Erben verderben es. Ich habe mit dem Makler telefoniert. Er war danach, die hatten nichts gemacht, also der Sohn nicht. Die älteren Leute konnten das körperlich auch nicht mehr. Aber da war ich schon traurig, diese Ignoranz. Weil er ist der einzige Sohn, den Eltern nicht helfen zu wollen, aber nachher die Eigentumswohnung erben zu wollen, die es wahrscheinlich immer noch nicht gibt, weil die armen Eltern sitzen immer noch auf der Couch. Das war für mich,
ja, ganz schöne Horrorfilmkulisse, die du da beschreibst.
Ja, eindeutig. Aber da braucht es dann halt eigentlich Profis. Aber so wie du es halt beschreibst, ne, man muss sich darauf einlassen wollen und auch können, ne, dann halt von jemandem, der da mit geschultem Blick drauf schaut, der dann halt sagt, boah, das wäre anders wahrscheinlich schöner und besser.
Definitiv. Und ich habe ihm ja auch erklärt, was ich tue und ganz vorsichtig, Stück für Stück, und wo wäre das Problem für die wenigstens Fotobegleitung des Maklers, da einige Sachen umzuräumen, wenigstens die Kissen von der Couch zu nehmen. Nein, es wäre dann ungemütlich. Ja, das war... Da komme ich dann auch nicht weiter. Und da kann ich auch lieb und lieb sein. Ich habe da eine ganz, ganz lange Zündschnur. Aber letztendlich tut es mir für die beiden leid. Und der Makler hatte eben dann eben die Fotos, die er hatte.
Ja, aber dann weißt du ja, was manche Menschen als gemütlich empfinden. Oder wir können es noch viel mehr verstehen jetzt wie vorher, glaube ich.
Das stimmt.
Unglaublich.
Geschmäcker sind unterschiedlich.
Bevor wir gleich mit Inga tief in die Welt des Homestagings einsteigen, gibt's natürlich auch heute wieder das Zaster-Tagbuch. Eigentlich würde an dieser Stelle Kevin live aus seinem Urlaub berichten, aber ich glaube, der befindet sich mittlerweile in der dritten Stufe der Erholung und weiß gar nicht mehr, wie ein Mikrofon aussieht. Deshalb übernimmt heute wieder Sören. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn Kevin uns Urlaubsfails liefert, liefert Sören uns Bank, Bürokratie und Motivationsfails. Und das ist mindestens genauso unterhaltsam.
Ja, muss ich ja leider, weil Kevin einfach seinen Job nicht erfüllt, immer noch nicht wieder
zurück. Danke für nichts, Kevin. Danke für nichts.
Ganz toll, ganz toll. Also, wenn du ab nächste Woche da bist, ne, du machst ja alles. Wir freuen uns drauf. Komm du mal wieder nach Hause. Oh, ja. Aber ohne dich, ohne Kevin. Genau, alle. Also... ja, ich habe natürlich was mitgebracht. Wir erleben hier tagtäglich was, von daher, ich lese euch mal gern vor. Mittwoch, 26. November 2025. Liebes Tagebuch, Kevin ist ja immer noch im Urlaub. Und ich muss sagen, ich gönn's ihm. Also, ein wenig. Aber wie schafft er es, im Urlaub produktiver zu sein als manche Leute, die ich aus der Bankenwelt kenne? Im Job. Denn, und das habe ich vor ein paar Tagen wieder in einem Polit-Talk gehört, Leistung hat in Deutschland ja angeblich keinen Wert mehr, beziehungsweise lohnt sich nicht. Und ganz ehrlich, ja, da ist was dran. Vor allem, wenn ich wieder mit einer Bank zu tun habe, bei der der Mitarbeiter so klingt, als würde er während des Gesprächs aktiv Energie sparen. Also so richtig aktiv. So nach dem Motto, ich möchte nicht sprechen, ich möchte jetzt gern ruhen. Ich brauchte eine simple Rückmeldung, eine einzige, nichts Weltbewegendes, keine Raketenphysik, keine Anfrage aus der Quantenforschung, nur ein Satz. Ein einziger. Und was macht der Bankberater? Er schreibt mir wortwörtlich danach, ich melde mich dazu, sobald ich kann. Ich dachte, Junge, wenn du dich erst meldest, wenn du kannst, ist Kevin vermutlich im Urlaub, also im nächsten. Aber das Beste war, ich rufe irgendwann an und der Kollege sagt dann im Ernst, ich bin nicht zuständig. Da frage ich mich nur, für was bist du dann zuständig? Für die Pflanzen? Luftfeuchtigkeit im Gebäude? Für Nichtstun? Oder haben wir jetzt in Banken auch Homestaging? Nur halt andersrum. Man stellt halt Leute hin, damit der Raum nicht leer wirkt. Und genau das meine ich mit Leistung lohnt sich nicht mehr. Je weniger manche machen, desto gemütlicher scheinst du werden. Ich sag's dir, liebes Tagebuch, manchmal denke ich, ich wäre mit gar nichts tun weiter. Weil dann merke ich auch irgendwie, dass man mit gar nichts tun halt auch keinen Familien hilft, ihren Traum vom Zuhause umzusetzen. Und dafür lohnt es sich dann doch wieder. Memo an mich selbst. Auch wenn es manchmal so wirkt, als würde Leistung in diesem Land irgendwo in der Ecke sitzen und still vor sich hinweinen, ich weiß, warum ich es trotzdem mache. Nicht für Banken, nicht für Rückrufe und ganz sicher nicht für irgendwelche Formulare, die aussehen, als wären sie 1987 entworfen worden. Ich mache das für Menschen, für Familien, die ohne mich nach einem 10-minütigen Bankgespräch vielleicht denken würden, okay, dann halt eben kein Zuhause. Leistung lohnt sich immer dann, wenn man weiß, wofür man sie erbringt. Und für mich lohnt sie sich.
Süß, das war ja richtig lieb.
Ja, also
du hast Kevin nicht so viel gedrackt. Ja, zwischendurch.
Na, es ging. Ja, Kevin kriegt erst, wenn er ab nächste Woche wieder da ist. Warte ab.
Und jetzt widmen wir uns einer Leistung, die wirklich sichtbar ist. Homestaging. Denn da merkt man sofort, wenn wirklich jemand arbeitet. Inga, viele haben ja bei dem Begriff Homestaging direkt Deko-Ideen im Kopf. Was ist Homestaging wirklich und was ist es nicht?
Also Homestaging, ich merke auch bei dir, ist ein Zungenbrecher. Viele kennen den Begriff gar nicht, ja. Home ist jedem klar, was es bedeutet. Staging, auf die Bühne bringen. Wir bringen also Immobilien auf die Verkaufsbühne. Das bedeutet, Homestaging ist eine Vorbereitung, ein Marketing-Tool für die perfekte Vermarktung einer Immobilie durch professionelle Inszenierung. Und viele verwechseln das immer mit Dekorieren oder mit einer Inneneinrichterin. Aber wir sind keine Inneneinrichter, die für eine Person arbeiten und ganz speziell im Prinzip abliefern, weil die Person pink, grün, gelb gepunktet haben möchte, sondern wir stagen tatsächlich die Immobilie und bereiten sie für die perfekte Vermarktung vor. Das bedeutet, wir optimieren die Raumgröße. Das heißt, der Grundriss ist wie bei dem vorhin genannten Beispiel nicht oft sichtbar, wenn da die Anbauwand Eiche rustikal noch steht und uns mindestens 10 Quadratmeter des Raumes stiehlt. Deshalb achten wir darauf, dass wir die Raumgröße optimieren, indem wir natürlich moderne Möbel, die zeitgemäß sind, stellen, die natürlich kleiner sind als die berühmt-berüchtigte Schrankwand. Wir stellen Platzhalter hin, dass sich der zukünftige Käufer die Raummaße ganz genau vorstellen kann. Das ist Verkaufspsychologie. Ja, also beim Betreten des Raumes sollen Emotionen entstehen und es ist im Unterschied zu einer bewohnten Immobilie, also so wie wir alle eingerichtet sind, auch ich persönlich, der Unterschied besteht eben darin, dass privates Wohnen anders ist, als wenn wir in die Vermarktung gehen und die Immobilie für die Vermarktung vorbereiten. Weil jeder hat natürlich eine private Vorstellung, wie er wohnen möchte, was er persönlich als gemütlich empfindet. Manche sind ganz puristisch eingerichtet. Manche haben halt tausende kleine Sachen, so wie ich. Ich bin Sammlerin. Ich müsste dann auch stagen. Das gebe ich zu. Deshalb finde ich immer sehr wertschätzend, wenn es darum geht, nicht den persönlichen Einrichtungsstil zu bewerten, sondern wenn ich eine Immobilie stage, muss ich an eine breite Zielgruppe denken. Also wir bekommen vom Makler oder vom Auftraggeber genau die Zielgruppenorientierung. Wer soll kaufen? Wie alt sind die Leute? Was ist die Zielgruppe? Wer könnte hier wohnen? Und dann gehen wir an die Konzepterstellung. Wir erstellen also ein Farbkonzept, ein Lichtkonzept. Also in einer Immobilie habe ich mal 14 Deckenlampen montiert. Und natürlich kommen da pro Raum dann noch Stehleuchten, Tischleuchten dazu. Einfach um durch Licht Raumgröße zu optimieren. Und das ist ein wesentlicher Verkaufsfaktor, weil Licht verkauft Immobilien. Und wenn man überlegt, was jeder Quadratmeter heute kostet, möchten wir natürlich auch die Quadratmeter so aufzeigen, dass sie optimiert schon auf den Fotos aussehen. Und viele denken, wir kommen da mit einer Couch, einem Teppich, werfen da 3 Kissen drauf und dann ist die Immobilie fertig. Aber bei weitem nicht, weil wir erstellen, wie gesagt, ein Farbkonzept, dass das Hirn bei der Besichtigung ruhig wird. Also wir haben da nicht geblümt, kariert, getupft oder verschiedene krasse Farben, sondern wirklich 80% monochrom, die sich natürlich als Konzept an die Immobilie anlehnen. Habe ich eine moderne Immobilie, habe ich einen Altbau? Wie sind die Badfliesen gestaltet? Habe ich dunkelgrüne Fliesen? Muss ich natürlich das Farbkonzept dementsprechend auch anpassen. Und da kommen eben immer die meisten Fragen, warum sollte ich die Immobilie denn vorbereiten? Es geht einfach darum, dass es wertschätzend ist für den Verkäufer und für den Käufer, weil wenn man denjenigen, der sich jetzt an der Haustür befindet und er möchte die Immobilie besichtigen, schon begrüßt mit den Worten, wir haben es extra für Sie so eingerichtet, dass Sie eine Vorstellung haben, wie es sein könnte, hier zukünftig zu wohnen, dann wären die Augen schon groß und die Wertschätzung für denjenigen, der besichtigt, ist natürlich ganz klar sofort vorhanden. Und Es geht im Prinzip beim Homestaging darum, dass wir entpersonalisieren, dass wir aufzeigen, wie könnte es sein, modern zu wohnen. Natürlich immer mit viel Fantasie noch für denjenigen, der kaufen oder mieten möchte, dass er seine eigenen Vorstellungen auch mit einbringen kann. Also wir drücken unser Einrichtungskonzept keinem auf, aber versuchen es wie in einem Hochglanzprojekt, Prospekt oder wie in einem Hotelprospekt dastehen zu lassen, dass die Immobilie eben diese Emotionen weckt, die sie auch wecken soll. Also die optische Wertschätzung. Weil jede Immobilie ist schön, das ist so mein Leitspruch. Und wir kitzeln eben diese Schokoladenseite aus jeder Immobilie heraus. Was wir nicht dürfen und was wir auch nicht machen, zu täuschen. Also wenn die Immobilie leider nicht stagingfähig ist, das heißt, sie ist nicht vorbereitet, die Leute haben nicht mal Lust, die Immobilie vorher zu streichen, dann können wir auch nicht zaubern, weil wir können keine neuen Möbel oder Bilder an eine Wand hängen, die komplett verdreckt ist. Und wenn derjenige dann schon zu faul ist, die Immobilie vorzubereiten, was natürlich auch wir übernehmen könnten, das ist überhaupt kein Problem, dann hilft auch das beste Staging nicht. Ja, und das ist eben der Unterschied zum bloßen Dekorieren, weil Dekorieren dauert nachher, das sind so die letzten Stunden, wo wir dann den Feinschliff machen. Aber im Prinzip geht es darum, die Immobilie, und zwar jeden Raum, so perfekt zu inszenieren. Es ist eine Inszenierung, dass die Tür aufgeht und jeder sagt, boah ja, so könnte ich mir vorstellen, so will ich wohnen und diese Immobilie will ich unbedingt kaufen. Das ist das Ziel.
Total spannend. Wahnsinn. Also wenn ich überlege, wir, Nicole, wir sind ja auch regelmäßig in Immobilien drin von Kunden, ne, die sich dann überlegen, das möchte ich gerne kaufen, wie häufig gehe ich in eine Immobilie rein, wo ich genau dieses Gefühl irgendwie gerade nicht habe, wo ich mir dann eher so, also das ist ja auch, wenn ich mich an früher erinnere, wo ich mir Wohnungen auch zur Miete angeschaut habe, da bist du reingegangen, entweder war es alles komplett noch wohnlich gestaltet, halt für die Person, die gerade da gelebt hat, genau passend, aber wo man sich selbst denkt, also so würde ich auf jeden Fall nicht wohnen wollen, und dann fällt es manchmal ja total schwer, sich dann vorzustellen, wie könnte es denn aussehen. Oder das andere Extrem ist dann, das steht schon alles zusammengepackt in Umzugskartons, macht das auch nicht besser. Und selbst finde ich, wenn es ganz leer ist, ist ja auch immer schwierig, weil dann hat man so gar kein Gefühl dafür, passt das jetzt rein, könnte das reinpassen. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch für jemanden als Käufer, der reingeht, schon eine ganz andere Geschichte ist, wenn ich zumindest schon mal so ein erstes Gefühl dafür bekomme, was könnte da reinpassen, wie könnte das am Ende aussehen. Ich meine, dass dann die eigenen Vorstellungen, die eigene Umsetzung noch mal ein bisschen anders ist, glaube ich, jedem klar. Aber allein mal so ein anderes Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich diese Immobilie sehen? Ja.
Psychologisch betrachtet, was ja die wenigsten wissen, dass leere Räume kleiner wirken, tatsächlich kleiner. Und leere Räume stressen den Kopf. Weil bei der Besichtigung fragt sich jeder, ob Mann oder Frau, wie stelle ich meine Möbel? Passt hier mein Bett rein? Brauche ich neue Möbel? Oh Gott, hier ist keine Küche. Passt meine Küche oder muss ich eine neue Küche kaufen? Also leere Räume stressen uns tatsächlich noch mehr und wirken einfach kalt, leblos.
Ja.
Naja, wir sehen es ja auch selber, ne? Also du bist natürlich genauso wie wir oft genug in fremden Häusern und Gefilden unterwegs. Ob wir wirklich drin sind oder ob wir nur Bilder sehen, die der Makler uns schickt oder gegebenenfalls der Eigentümer selber. Aber eine Homestagerin, so wie du es erzählst, so wie du es lebst, bringt natürlich ganz, ganz viele positive Dinge mit sich. A, kann der Verkäufer einen höheren Verkaufspreis gegebenenfalls erzielen. Du hast Menschen, die sich das Objekt angucken, die direkt vielleicht auch sich sicherer fühlen oder ein gutes Bauchgefühl haben. Der Makler kann das Objekt besser präsentieren. Also ich wüsste nicht, warum ich dich, wenn ich verkaufen wollen würde, nicht einladen würde, um meine Immobilie zu verkaufen. Und ich glaube, dass das Thema immer mehr kommt. Weil so wie eben Sören schon sagte, du kommst ja manchmal in Häuser rein, wo du dir denkst, und so wohnen Leute?
Okay, wir haben doch regelmäßig, bekommen wir Exposés von Maklern zugeschickt, da gucke ich mir die Bilder und denke mir, Boah, ist das schrecklich. Boah, ist das schrecklich. Oh, es wird immer schrecklicher. Und ja. Also mein Horror ist meistens immer die Badezimmer und dann ist immer so, boah, nee, wirklich, muss das denn sein? Und also das macht ja schon viel auch her, wenn man dann einfach sehen kann, wie kann es dann halt aussehen. Und bei manchen ist es ja dann wirklich, da werden die Bilder in schlecht gemacht mit dem Handy, am besten noch, wenn es abends spät ist und ja, nichts aufgeräumt ist.
Aber sehr gut ist auch noch, wenn der Makler dem Interessenten sagt, lieber Interessent, du hast doch so viele Fotos heute gemacht, kannst du mir die vielleicht mal schicken? Die brauche ich für die Bank. Ja. Dann auch sehr geil.
Und ich sehe ja auch, man sieht ja in den Exposés, was sich da teilweise abspielt. Und es ist wie bei Tinder, wisch, weg, weg. Also wenn man seine Wunschsumme als Käufer eingibt, sagen wir mal Summe X 500.000 und sieht, was da für 500.000 auf dem Markt angeboten wird, kann mir keiner erzählen, dass die Leute Hurra schreien und sagen, oh, die möchte ich unbedingt besichtigen, diese Immobilie. Die sieht ja so toll aus. Also da steht der Toilettendeckel offen, der Wäscheständer ist noch parat, da kann ich meine Wäsche direkt positionieren. Und was man so sieht und auch KI hilft da nicht immer, weil ich höre immer öfter, wir können ja das mit KI animieren. Das Grundproblem ist aber, wenn jemand in die Immobilie dann tatsächlich kommt zur Besichtigung, hat er die KI-Bilder ja eigentlich noch im Hinterkopf und dann geht die Tür auf und der Kohl wurde gerade frisch gekocht oder der Hundeduft weht einem entgegen und dann ist man ja schon im Prinzip verstört, bevor die Flurtür aufgeht und dann sieht man den Innenraum, der eben nicht so schön KI generiert ist, weil die Bilder sind, die erlöschen dann auch sofort im Kopf. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, dass das jetzt so gesehen wird, mit KI können wir ja alles verbessern. Natürlich. Ein wunderbares Tool, Bilder zu animieren und die Räume hell wirken zu lassen. Aber die wahre Bescherung ist ja dann, wenn man dann den Weihnachtskarton aufmacht, in dem sich die Tür öffnet. Und der Karton ist entweder leer.
Und teilweise auch viel schlimmer auch, ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich gucke mir ein Exposé an, wo die Bilder mit KI aufgehübscht sind und gehe dann in die Wohnung und stelle dann fest, okay, es ist viel weniger. Das ist wie, du kaufst ein Auto, das wurde mit KI bearbeitet, es ist, weiß ich nicht, ein schöner roter Ferrari von mir aus, wenn wir ganz klassisch unterwegs sein wollen. Und dann ist es, weiß ich nicht, irgendwas anderes Rotes von mir aus, ne? Aber ich glaube, dann ist dieser Enttäuschungsfaktor, der ist ja nochmal viel größer, weil du, so wie du es halt sagst, ne, du gehst mit der Erwartung rein, dass jetzt, du gehst da rein und es sieht genauso aus wie auf den Bildern und tatsächlich ist es aber viel schlimmer, dann wäre es wahrscheinlich fast sogar besser, schon zu sagen, ich nehme halt die realistischen Bilder, dann ist zumindest keiner am Ende des Tages enttäuscht.
Und wie läuft dann ein typisches Staging bei dir ab, also vom ersten Kontakt bis zu den fertigen Fotos?
Also im Prinzip arbeite ich immer so, wie auch die anderen Stagerinnen. Entweder lassen wir uns vorher Fotos oder Videos der Immobilie zusenden, gerade wenn der Interessent weiter weg wohnt. Und dann entscheide ich vorher ja oder nein. Man kann stagen oder ich kann nicht stagen, wenn die Immobilie nicht so den Standard hat, den wir uns wünschen, um diesen Effekt erzielen zu können. Dann gucke ich mir die Immobilie natürlich vor Ort an, mache eine Besichtigung, entweder mit dem Verkäufer, mit dem Makler, je nachdem. Und dann werden noch so kleine Maßnahmen besprochen, was ist noch zu perfektionieren. Und dann erstelle ich ein Angebot. Und der Käufer bzw. der Verkäufer sagt dann zu mir, ja oder nein, der Preis passt, bitte beginnen Sie. Meistens sofort. Funktioniert natürlich nicht, weil ich erstelle dann ein Konzept. Also ein Farbkonzept, ein Lichtkonzept, was könnte ich in die Immobilie stellen, dass ich sie richtig präsentieren kann. Wenn verschiedene Möbel schon in verschiedenen Immobilien stehen, kann es immer noch sein, dass ich einige Stücke dazu kaufen muss, weil jede Immobilie ist anders. Und da geht es los bei bestimmten Couchmaßen, Bettenmaßen und so weiter. So, dann erstelle ich das Konzept, dann fahre ich in mein Lager und dann wird sortiert. Also die Lagerlogistik ist extrem wichtig, jedes Teil muss immer wieder an seinen Platz zurückgebracht werden, damit ich es auch finde. Und in meinem Kopf entsteht dann natürlich anhand des Grundrisses, was passt in jede Ecke, wie viele Räume habe ich, wie viele Etagen habe ich, wie lang sind die Laufwege, kann ich etwas schwerere Möbel doch mitnehmen oder müssen es nur die leichten sein. Dann wird alles verpackt, natürlich alles in feinster Stretchfolie und so, dass nichts kaputt geht. Dann fahren wir zum Objekt. Und dann geht die eigentliche Arbeit los, nämlich das Möbel entladen, was immer sehr viel Freude bereitet. Und ich freue mich immer, wenn ein Fahrstuhl auch da ist. Und dann wird alles von uns an Ort und Stelle präzise platziert, montiert. Das fängt bei der Deckenbeleuchtung an. Da werden einige Möbel vor Ort montiert, die nicht schon zusammengebaut sind. Und dann geht es weiter. Wir arbeiten immer von groß nach klein. Dann geht es weiter mit Bilder. Welche Bilder, welche Spiegel, welche Lampen positioniere ich zusätzlich, um die Immobilie optimal auszuleuchten. Dann natürlich Pflanzen, also künstliche Pflanzen. Dann geht es weiter mit Accessoires, die zwar schon ungefähr platziert werden, aber noch nicht dekoriert. Dann natürlich die Betten, Bettenaufbau, echten Matratzen, Betten beziehen, Tagesdecke, Teppiche legen. Das Teppichchaos ist immer sehr schön, welcher Teppich passt wohin. Und dann noch diese kleinen Beistellmöbel werden noch verteilt. Aber wir lassen immer so viel Platz, dass wir auch tatsächlich noch diese schönen Laufwege frei halten können. Mein Mann liebt es ganz persönlich, die Vorhänge anzubauen. Da stehen wir mal kurz vor der Scheidung, weil das ist nervig für ihn. Aber auch da arbeiten wir Hand in Hand und freuen uns gemeinsam, wenn ich den Vorhang dann auch zuziehen kann. So, und wenn wir damit fertig sind, kommt tatsächlich zum Schluss der spannendste Punkt, wo alle immer denken, Staging ist nur ein bisschen dekorieren. Dann geht es los mit der eigentlichen Deko. Und jedes Detail wird präzise platziert. Und ich bin da sehr detailverliebt, weil so kleine Details holen natürlich noch mehr Emotionen während der Besichtigung heraus. Und dann wird das aber auch immer noch mit dem Handy getestet. Sieht es gut aus auf dem Exposé-Foto? Oder muss ich noch mal etwas umstellen? Gefällt mir die Vase nicht, nehme ich eine andere, weil die Spiegelung, die Tagesbeleuchtung verändert sich natürlich auch bei jeder Immobilie. Haben wir Winter, Sommer. Welche Farben wähle ich aus für die Accessoires? Das muss alles ganz präzise geplant werden. So, dann übergebe ich den Schlüssel. Gibt's die Übergabe. Meistens noch mit einer kleinen Spotify-Liste zur schönen, entspannten Besichtigung. Die lassen sich die Makler dann auch gerne mal geben. Und dann hat der Makler es leider in der Hand. Ich kann dann nicht mehr eingreifen. Er sorgt dann dafür, dass die Immobilie schnell online gestellt wird. Er bekommt natürlich auf Wunsch von mir auch Fotos dazu oder kleine Videos für Social Media. Und dann wird die Immobilie inseriert und wir vermieten immer ein 3-Monats-Paket. Das bedeutet, die Möbel stehen dann tatsächlich mindestens 3 Monate bis zum Verkauf im Objekt. So, und wenn das Objekt erfolgreich verkauft worden ist, dann reisen wir wieder an und bauen alles wieder ab, stretchen es wieder, verladen es wieder, dann fahre ich wieder in mein Lager, sortiere da alles generalstabsmäßig wieder ein. Das sehen, das sieht schon gar keiner mehr, aber ich arbeite dann natürlich wieder nach, bearbeite dann noch Fotos und dann ist das Staging-Projekt für mich abgeschlossen. Natürlich muss irgendwann auch bezahlt werden, davor, dazwischen. Dann der schönste Moment und natürlich blicke ich sehr, sehr gerne dann in die Käuferaugen, die sich dann immer noch mal auch persönlich bei mir melden, bedanken. Und das ist eigentlich so das Schönste, der Applaus des Käufers, der eigentlich noch mehr wert ist als das Geld, was ich dafür bekomme. Das ist meine größte Freude, das ist der Applaus im Theater, wenn der Vorhang sich wieder geschlossen hat.
Wahnsinn. Cool. Also für mich hört es sich an wie eine riesen Projektleistung, die ihr da wirklich abfackelt und nicht nur ein bisschen hier, ein bisschen da. Und liebe Inga, die beiden wissen nicht, dass wir vorab schon mal gesprochen haben und wir uns verabredet haben für in Anführungsstrichen das nächste Jahr. Und ich fände es total cool, wenn ich euch dann mal besuchen komme, wenn du mich vielleicht einen Tag mal mitnehmen würdest. Also mich würde es echt interessieren. Und ich glaube, dass man, ich hatte Inga schon gefragt, ob sie auch in unsere Richtung kommt, wenn sie gebraucht wird. Ich glaube, wenn das nötige Kleingeld stimmt, dann tut sie auch das. Und ich bin echt total baff, was da alles so an Arbeit hinter steckt. Also ja. Habe ich überhaupt nicht niemals drüber nachgedacht.
Das ist wirklich beeindruckend, muss man echt sagen. Also was du beschreibst, mit wie viel Detail Verliebtheit auch, mit wie viel Planung vorher, nachher, was der anders an Arbeit drinsteckt, das ist schon echt Wahnsinn. Nicole, du hast das Thema jetzt gerade aufgemacht, weil das habe ich mir nämlich, wo du gesprochen hast, Inga, schon dachte ich, boah, das muss ich dran denken, dass ich dich das frage, weil das wird wahrscheinlich unsere Zuhörer, Zuschauer auch total interessieren. In welchem Gebiet machst du das denn? Also wo darf man dich, in welchem Bereich kann man dich ansprechen, in welchem Bereich können dich Makler, aber auch Privatpersonen ansprechen, in welchem Umkreis?
Soweit mich meine Füße tragen.
Das ist immer gut.
Ich hätte noch ein paar Rollerblades im Keller. Überall. Soll ich dir die schicken?
Nein, tatsächlich waren wir schon in mehreren Bundesländern aktiv. Und das ist für uns überhaupt kein Problem, auch von der Logistik her. Wir haben sogar einen Möbellift, falls es mal ganz hoch hinausgeht. Also jede Homestagerin sagt da auch tatsächlich, sie arbeitet bundesweit, je nachdem, wo sie gebraucht wird. Und wir haben ja alle eine unterschiedliche Handschrift. Jede Stagerin arbeitet ja auch anders. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und jeder hat da so seine Vorlieben, auch von unseren Kunden. Und wer seine Homestage schon, glaube ich, einmal gefunden hat, der behält sie natürlich auch sehr gerne. Ich komme zu jedem, der mich braucht, der mich will. Hier bin ich, nimm mich.
Okay, das ist eine klare Aussage, würde ich sagen. Das können wir bei uns im Rheinland sehr gut gebrauchen.
So, viele fragen sich ja, lohnt sich Homestaging wirklich? Gib uns da mal echte Erfahrungswerte.
Ja, natürlich. Zahlen, Daten, Fakten. Also im Prinzip geht es um eine schnelle Vermarktungszeit. Das ist das oberste Prinzip von Homestaging, sonst würde es überhaupt keinen Sinn ergeben. Also gestagte Objekte vermarkten sich 50% schneller als ungestagte Immobilien, darüber gibt es Statistiken, meistens innerhalb der ersten 60 Tage. Und dadurch, dass es schneller vermarktet wird, das Objekt, entstehen natürlich weniger Nebenkosten. Ja, die laufenden Nebenkosten, die man so zum Beispiel Heizkosten jetzt im Winter. Und ein Homestaging ist immer günstiger als die erste Preisreduzierung. Das bedeutet, wenn wir mit einem gestagten Objekt an den Markt gehen, das zum Beispiel verkauft werden soll, werden durchaus Gewinne zwischen 5 bis 15% mehr Erlös erzielt. Für Objekte, die erstmals auf den Markt kommen, die also vorher noch nicht inseriert waren, gibt es auch Ausreißer nach oben durch die Statistiken unserer Staging-Community, die das beweisen, teilweise auch bis zu 18%, die man mehr erzielen kann. Also für einige sind ist das schon ein ganzes Jahresgehalt. So, dann gibt es natürlich dadurch, dass ein gestagtes Objekt schon online mehr Aufmerksamkeit erregt, wesentlich schnellere und natürlich mehr Besichtigungsanfragen. Mein bester Deal war, die Immobilie wurde Freitagabend inseriert. Es kam sofort der Anruf. Der Verkäufer hat dann aber gesagt, naja, ich möchte jetzt am Sonnabend nicht, aber vielleicht am Sonntag. Ich bestelle mir aber 3, die angerufen haben. Und die ersten haben sofort zugesagt und haben das Angebot natürlich auch erhöht, weil sie nicht wollten, dass die anderen beiden noch zur Besichtigung kommen. Die waren jetzt aber schon bestellt. Natürlich wurden auch sie eingelassen. Aber es zeigt immer wieder, wenn ein Käufer oder auch ein zukünftiger Mieter, bei Musterwohnungen haben wir das oft, die in die gestagte Immobilie hineinkommt, ist dieser Effekt, dieser Wohlfühleffekt, ich komme nach Hause, hier fühle ich mich gewertschätzt, diese Immobilie muss ich unbedingt haben, enorm groß. Und das ist das Ziel. Und wenn wir von Verkaufszahlen reden, wie viel tatsächlich gestagte Objekte dann verkauft werden, mir viele fragen dann immer, ist es dann hundertprozentig sicher, dass mein gestagtes Objekt auch verkauft wird, sind es tatsächlich bei 98%, dass die Objekte auch verkauft werden. Natürlich die restlichen 2%, das muss man sagen, mir ist es noch nicht passiert, aber es gibt immer mal eine absolut katastrophale Lage. Da hilft dann auch ein Staging nichts, wenn wir nebenan eine Biogasanlage haben oder egal, was so in der Nachbarschaft sich abspielt und die Immobilie verkauft sich schlecht, dann hilft leider auch ein Staging nicht.
Ich glaube, da kannst du machen, was du willst. Wenn die Umgebung dann nicht passt, dann passt sie eben nicht. Und das ist ja auch das, was wir immer in unseren, ja, das sehen wir natürlich auch tagtäglich so wie du, aber auf der anderen Seite, wenn natürlich ein Objekt gut in Szene gesetzt ist, wenn es wirklich so aussieht, ich komme rein und fühle mich wohl, dann ist das natürlich auch ein ganz, ganz großer Vertrauensvorschuss, der da kommt, ne? Weil, wie du eben schon gesagt hast, aus psychologischer Sicht ist das, was du tust, natürlich ein riesen Mehrwert für den, der in die Immobilie neu reinkommt, der gerne kaufen möchte, der schon sieht, boah, ja, so, oh, schön. Hat's das eigentlich schon gegeben, dass man zu dir gesagt hat, aber so wie sie das hier hingestellt haben, können sie es stehen lassen, wir kaufen ihnen das ab? Gab's das schon?
Ja, es hat es schon gegeben, ja. Es gab's tatsächlich oben in Rostock, es sollte eigentlich eine Wohnung sein, die verkauft werden sollte. Tatsächlich kamen da Interessenten, die wollten ein Objekt kaufen und ich sollte alles so drin stehen lassen. Das war eine Ärztin und dann saß ich tatsächlich 2 Tage, habe gerechnet, was kostet der komplette Inhalt. Und mein Verkäufer sagte dann, okay, ja, den Preis versenden wir an die Ärztin. Leider meldete sie sich nie wieder, weil sie ein anderes Objekt in einem anderen Bundesland gekauft hat. Da kann ich dann auch nichts dafür, aber tatsächlich kommen diese Anfragen, wir nehmen alles so, wie es ist, ja. Und da werde ich dann immer ganz unruhig, weil ich mir natürlich monatelang Mühe gegeben habe, diese passenden Objekte zusammenzufinden. Und dann sitze ich immer so und sage, nee, ich will das nicht verkaufen. Das ist
jetzt habe ich Platz in meinem Lager, Schatz. Ich muss shoppen gehen, Hilfe. Ja, mein Mann, dann kommt
immer die Stimme meines Mannes, verkauf doch, dann kannst du was Neues kaufen. Und dann google ich erst mal und sage, nein, das kriege ich nie wieder, ich will das behalten. Aber ja, es kommt tatsächlich so vor, dass viele Leute fragen, also auch bei Lampen oder die Herren der Schöpfung, die Gardinenleisten nicht gerne anbauen, die möchten sie dann mitbauen. Ja.
Hast ja, du denn,
was man nicht vergessen darf.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du denn mit dem ein oder anderen
Dein Daumen.
Hast du denn mit dem ein oder anderen Möbelhaus vielleicht, meine Güte, vielleicht auch eine Kooperation oder musst du alles wirklich selber kaufen? Oder darfst du auch Sachen mieten?
Also es gibt da Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Man kann mieten. Ja, einige Stagerinnen mieten. Und ich bin aber der Fan kaufen. Es sei denn, ich hätte jetzt wirklich 50 Immobilien gleichzeitig, dann müsste ich auch mal mieten. Weil die müssen ja immer wieder zurück ins Lager, die Möbel. Und es gibt natürlich Kooperationsanfragen, aber da muss ich immer, ich muss auch überlegen, wie ich einkaufe. Also ich darf nicht zu exklusiv einkaufen, ja, weil die Möbel nutzen wir ja nur einige Male, dann werden die auch langweilig oder die Trends verändern sich. Deshalb muss ich immer genau schauen, was kaufe ich. Und ich möchte aber auch nicht in einigen Möbelhäusern kaufen, wo die Möbel zu günstig aussehen, weil das ist nicht so mein Anspruch, mag ich nicht, weil ich denke immer schon im Hinterkopf, wem verkaufe ich die Möbel wieder? Und ich kaufe nur so ein, dass ich sie auch gerne behalten könnte. Aber so viele Häuser habe ich nicht gleichzeitig. Aber ja, wir haben Kooperationen, wir haben auch Rabatte für Homestagerinnen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und wir können da aus dem Vollen schöpfen. Aber natürlich kauft jeder anders, weil wir haben, wie gesagt, unterschiedliche Handschriften, unterschiedliche Einrichtungsstile, die wir unterschiedlich in den Bundesländern auch bevorzugen. Und da kann man Unterschiede sehen bei jedem, welche Möbel wir nutzen, welche nicht. Und viele verkaufen sie ganz schnell wieder. Viele mieten tatsächlich nur. Und ich bin immer der Fan, was ich habe, habe ich.
Aber eigentlich könntest du doch auch einmal im Jahr so einen Lagerverkauf machen, oder? Um die neuen Trends, wieder Platz zu machen für die neuen Trends. Wenn es so ist, sag definitiv, bitte Bescheid.
Dann kommt Nicole. Haben sich schon ganz viele angemeldet, Nicole. Mein gesamter Freundeskreis lauert.
Komisch.
Und sagt immer, brauchst du doch nicht mehr. Das brauchst du doch nicht mehr. Und dann habe ich immer gesagt, naja, ich habe es erst einmal genutzt. Ja, aber jetzt brauchst du das nicht mehr. Ja, ich könnte. Also das ist ja auch der Sinn, weil irgendwann wird das Lager einfach zu groß. Nicht zu groß, sondern zu voll. Und ehe ich jetzt noch ein Lager anmieten würde, muss ich natürlich manchmal auch austauschen. Auch bestimmte Möbel, wo sich der Trend verändert, Farben, Sofagarnituren und so weiter, da müssen wir tatsächlich verkaufen, ja.
Okay.
Das ist immer wieder ein Kommen und Gehen.
Was sind denn die häufigsten Präsentationsfehler beim Verkauf?
Also im Prinzip, wenn wir jetzt alle die Augen schließen und uns ein typisches Exposé vor Augen halten. Das sind immer in erster Linie die Stirnchen. Das sind also diese persönlichen Gegenstände, die jeder im Laufe seines Lebens angesammelt hat. Ja, also persönliche Vorlieben. Da gibt's halt die männlichen Sammler, die sammeln mehr so Technik zum Lego-Regal. Dann gibt's halt die weiblichen, die unendlich viele Blumenvasen haben, aber nie Blumen geschenkt bekommen. Also wenn man seine Immobilie selbst vorbereitet, muss man sich einfach sein Handy nehmen, in den Türrahmen stellen und ein Foto machen. Und dann sieht man das schon. Also dieser persönliche Geschmack, den der Nachbar eigentlich auch nicht sehen will. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, ich schenke dir meine Immobilie, möchtest du ungesehen so einziehen und nichts verändern, würde jeder sagen, nein. So, dann natürlich zu dunkle Räume. Wenn die Räume zu dunkel sind, weil es hängt nur eine Deckenleuchte mit einer einzigen einem Beleuchtungsmittel oder keine Stehlampen, die Immobilie ist meist zu dunkel ausgeleuchtet, sehen wir auf vielen Exposés. Dann natürlich die Proportionen, die Möbel sind zu groß, die Proportionen, der Grundriss des einzelnen Zimmers wurde komplett dadurch zugestellt und ist nicht sichtbar. Man sieht also gar nicht, wie groß ist der Raum wirklich. Dann natürlich, was ich immer sage, die Küchen. Also alles, was sich in einer Küche befindet, auch Küchen selbst, sind nach ein paar Jahren abgewohnt. Das bedeutet, viele verkaufen sehr gerne ihre Immobilien mit einer alten Küche, die aber teilweise 20, 30 Jahre alt ist. Nehmt sie lieber raus. Also lieber keine Küche als eine Küche, die einfach auch duftet. Ja, sie duftet nach Fett, nach altem Fett. Und da sage ich immer, putzen, putzen, putzen. Jeder, der seine Immobilie vorbereitet, muss auf peinlichste Sauberkeit achten. Also während der Besichtigung werden dann auch schon mal die Küchenschubladen aufgezogen. Oder gerade was den privaten Bereich angeht, wie Bäder. Keine 1000 Kosmetikartikel. Es muss blitzsauber sein. Die Steckdosen müssen sauber sein. Ich hatte schon mal eine Immobilie, da war die Putzkolonne da und kennt ihr diesen Schalter, wenn man die Leute einlässt, diesen Hörer, wenn man auf den Flurknopf drückt und sagt, hier, ihr dürft reinkommen.
Sprechanlage,
ich kam nicht drauf. Jedenfalls diese Sprechanlage war dunkelbraun, voll Make-up. Und so kann man einfach, es sind so Kleinigkeiten, ich sehe die sofort, aber andere sehen die auch.
Ja, aber da merkt man halt wieder, ne? Also wenn ich als Käufer irgendwo reingehe, wo das alles nicht passiert ist, dann ist es halt wirklich so, man geht rein und denkt sich nur, boah, da muss ich da was machen, hier was machen. Ich sehe halt nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das sorgt natürlich nicht dafür, dass ich da reingehe und mir denke, boah, das will ich jetzt hier unbedingt um jeden Preis gefühlt halt haben. Also das ist halt eher dann dieses, das killt eigentlich die Möglichkeit, dann wirklich noch einen besseren Preis zu erzielen.
Aber die machen sich, glaube ich, auch nicht die Vorstellung davon, wie es auf andere, auf Fremde wirkt, mein Chaos. Es ist ja meins. Aber wenn ich doch ein Haus oder eine Wohnung oder was auch immer verkaufen, vermieten möchte, dann muss ich doch darauf achten.
Der größte Fehler ist ja, dass jeder davon ausgeht, dass so wie er wohnt oder gewohnt hat die letzten Jahre, dass das für andere auch toll ist. Weil es kam ja niemand in das Haus und sagt, boah, du bist aber hässlich eingerichtet. Nein, das macht keiner. Jeder hat ja seinen persönlichen Geschmack. Aber wenn es um den Verkauf geht, müssen wir das entpersonalisieren. Ich möchte nicht die Ahnengalerie haben und ihr möchtet mit euren Fotos im Flur auch nicht weltweit zu sehen sein. Das sind oder das Geweih hängt noch an der Wand, weil der Besitzer Jäger ist und es kommt aber ein Veganer in die Immobilie und will keine toten Tiere sehen. Glaube ich nicht.
Über was man alles nachdenken muss.
Oh, ich habe gerade, wo du das mit der Sammelleidenschaft, ich habe direkt eine Immobilie vor Augen, wo ich mal drin war. Da bleibt der
Ding.
Ja. Ich meine, ich kann immer nachvollziehen auch, dass es gerade für Verkäufer, so als Privatperson, glaube ich, nicht einfach ist, weil die halt wirklich so vor Augen haben, wie das ist doch wunderschön, wie ich das hier eingerichtet habe. Aber wo ich es halt gar nicht nachvollziehen kann, ist dann eigentlich beim Makler, weil der hat ja keine emotionale Bedingung, der hat keine emotionale Beziehung zu der Immobilie. Der müsste ja wirklich eigentlich mit dem Blick drauf gucken und sagen, alles klar, wie mache ich es jetzt, dass es halt wirklich auch optimal für den Verkaufsprozess ist. Aber wie viele wundern sich dann, wenn sie nach anderthalb Jahren die Immobilie immer noch nicht verkauft haben? Es könnte an der Arbeit liegen.
Brauchst du dich aber nicht wundern.
Doch, zwischendurch.
Inga, jetzt brauchen wir Geschichten. Momente, bei denen du heute noch drüber lachen musst.
Meine Lieblingsstory war dieses Haus, das ich bekam und der Makler rief mich ängstlich an. Ich habe eine Immobilie, die ist seit 2 Jahren auf dem Markt und es gab 3 Besichtigungen. Okay, und jetzt habe ich den Maklerauftrag bekommen, du musst mir helfen. Ich bin also freudestrahlend mit gewissen Kopfschmerzen in diese Immobilie gefahren und es war eine Windmühlenimmobilie. Also da stand auf dem Grundstück mal eine Windmühle und die wurde abgerissen, die konnte nicht mehr erhalten werden und der neue Bauherr hat sich gedacht, ich baue in Form einer Windmühle ein neues Objekt. Ein sehr, sehr spezifischer Grundriss. Und man kam in den Flur und er war riesig groß. Ich dachte sofort, ja, Wartezimmer für Patienten wäre ideal. Und mein Kopf arbeitete schon, oh Gott, wie kriege ich diesen Flur voll? Dann ging es weiter Richtung Wohnzimmer. Es war alles offen, offenes Wohnen. Und mitten im Wohnzimmer war ein Stern, ein schwarzer Stern in den Fußboden, in den weißen Fußboden gefliest. Also diese Windrose, Norden, Osten, Süden, Westen. XXL groß. Und mein erster Gedanke war, Teppich drauf. Und mein zweiter Gedanke war, nein, wir dürfen nicht verschleiern. Wir müssen das zeigen. Also bitte keinen Teppich, weil es ja natürlich immer darum geht, wenn ich den Teppich wieder wegnehme und der Makler hat vergessen, während der Besichtigung diesen Teppich hochzuheben, dann geht das mal so richtig nach hinten los. Also musste der Stern sozusagen richtig präsentiert werden. Nun ja, und dann dachte ich, okay, mit dem Stern, ja, was mache ich? Und dann ging es aber hoch ins Schlafzimmer. Im Wohnzimmer war eine sehr, sehr, sehr gut gebaute Wendeltreppe, also sehr hochwertig. Und dann kamen wir hoch ins Schlafzimmer. Und das war der Moment, da wusste ich, warum keiner zur Besichtigung kam. Also ich kam die Treppe hoch und blickte auf eine riesige Wüste, ein Wandposter, eine Wüstentapete über die ganze Wand. Und davor war eine XXL-Bank Holz mit silbernem Kunstleder. Und dann guckte ich nach links und in diesem riesengroßen Raum stand ein XXXXL-Bett, Holzbett. Und zwar mit ganz vielen Pfosten bis unter die Decke. Und mein Mann sagte dann in dem Moment, warum zum Teufel hat dieses Bett so viele Pfosten? Und alle drei hatten den gleichen Gedanken. Es kam dann das Wort Fesselspiele vielleicht. Und das in dem Moment wussten wir, wenn man dieses Foto sieht im Exposé, hat man ja Kopfkino. Was ist hier passiert? Was könnte hier passieren? Warum braucht man so ein riesiges Bett? Also es war, glaube ich, fast 3 Meter breit, 3 Meter lang und dann überall diese Balken, auch vorne. Ja, und da habe ich so gedacht, okay, mein erster Gedanke, rausreißen. Das muss raus. Dieses Bett muss entschärft werden, das muss weg. Ja, aber es war komplett verbaut in der Immobilie. Und wir sorgen natürlich immer dafür, dass wir so viel machen, aber nicht zu viel wie möglich, aber nicht zu viel. Ja, und dann konnte ich 3 Nächte nicht schlafen. Wie entschärfe ich dieses Bett? Und ja, wir mussten dann mehrere Matratzen kaufen. Die haben wir in diesem zusammengerollten Zustand die Wendeltreppe noch ganz gut hochbekommen. Aber letztendlich mussten wir sie, als wir wieder ausgezogen sind, wirklich folieren und aus dem Fenster raushangeln, weil wir kamen die Wendeltreppe nicht mehr herunter. Und ich sehe mich, also dieses Bett, und dann habe ich natürlich zu dem Verkäufer gesagt, er muss unbedingt diese Wüste wegstreichen, weil ich kann nicht, wenn ich im Bett liege, auch noch auf die trockene Wüste gucken. Es ist Trockenheit im Schlafzimmer angesagt. Also, und dann habe ich gesagt, einfach grau drüber. Und der Makler kam nachher zur Übergabe. war hochgradig zufrieden, machte die ganze Zeit Fotos und schickte die zu seiner Frau. Und sie hat dann immer geantwortet, das will ich kaufen, das will ich kaufen, das will ich kaufen. Das war total witzig. Aber ein Schlafzimmer ist wirklich immer, wie soll ich sagen, es entsteht eben ein Kopfkino. Mhm. Ja, und wenn wir vorher nur 3 Besichtigungen hatten, danach gab es 80. Und diejenigen, die Immobilie dann verkauft haben, haben auch beim Notar gesessen. Sie haben die ja dann irgendwann auch leer gesehen und meinten dann, wir hätten hier niemals gesessen, wenn wir diese Immobilie leer, im leeren Zustand online gesehen hätten. So, das, da war ich froh, aber das Schlafzimmer vergesse ich nicht. Fesselspiele oder was auch immer. Geschichte. Ja.
Wahnsinn.
Ich liebe sowas, echt.
Ah, ja, das glaube ich, geil.
Das ist echt großartig, ja. Ich, Inga, ich habe noch 2 andere Fragen, weil ich glaube, die würden oder werden ganz viele auch interessieren. Das eine ist, also du machst ja wirklich schon eine sehr beeindruckende Arbeit, wo man echt sagen kann, okay, da wird ein Haus schneller verkauft, besser verkauft, zu einem höheren Preis verkauft. Jetzt werden viele, die sich das anhören, werden einen Gedanken im Kopf haben. Zum einen, was kostet das Ganze? Dass du vielleicht da mal so einen ganz kurzen Eindruck geben kannst. Ich glaube, das ist immer auch ein bisschen natürlich abhängig von dem, was gemacht werden muss, aber vielleicht mal so von der Richtung her. Und was mich auch total interessieren würde, ist der Beruf als Homestagerin, ist das ein Geschützter? Kann man da eine Ausbildung machen? Also wenn vielleicht jetzt ein junger Mensch heute hier zuhört, der sich denkt, boah, das möchte ich in meinem Leben später auch machen, wie wird man das?
Ja, also die erste Frage, wo ist natürlich, das ist immer die wichtigste Frage, was kostet es? Da gibt es unterschiedliche Berechnungsgrundlagen. Also im Gro heißt es immer zwischen 1% und 3% des Verkaufspreises der Immobilie. Aber diese Berechnungsgrundlage passt natürlich nicht immer. Dann gibt es die Berechnungsgrundlage nach Quadratmetern. Also ich mache da für jeden Kunden immer eine ganz individuelle Rechnung auf. Es geht um Laufwege. Wie weit befindet sich die Haustür von der Straße entfernt? Gibt es Fahrstühle? Welche Etage muss ich stagen? Wie viele Räume? Wie viele Räume hat die Immobilie? Wie groß ist die Immobilie? Und wenn ich sage, ein Homestaging ist immer günstiger als die erste Preisreduzierung, hat es seinen Grund, weil wir haben natürlich unterschiedliche Objekte von 40 Quadratmetern bis zu oben, nach oben geht alles. Und für ein richtig gutes Homestaging muss man mit Minimum, also so sind meine Zahlen, Minimum für eine kleine Wohnung geht es bei 3.000 Euro los. Und nach oben hin ist alles offen. Aber ich denke, wenn ihr mal von 10.000 Euro ausgeht für eine mittelpreisige Immobilie, dann seid ihr sehr gut beraten. Und natürlich gibt es da immer Abweichungen nach oben, nach unten. Da berechnet im Prinzip jede Homestagerin den Aufwand, den sie hat, anders. Manche mieten halt ihre Möbel. Manche besitzen selbst Möbel, manche stagen mit Pappmöbeln und deshalb gibt es auch unterschiedliche Preise, Preiskategorien und da hat jeder Homestagerin wirklich ihre eigene Preisfindung, wie es für jeden am besten passt und da möchte ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich kann ja nicht für die anderen mitsprechen, aber bei mir sind da schon ein paar tausend Euro fällig. Aber das ist immer ein super Invest, weil, wie gesagt, bisher wurde jede gestagte Immobilie von mir auch verkauft. Und der Mehrwert, natürlich, wenn wir die Preissteigerung sehen, die schnellere Vermarktungszeit, der Mehrwert ist einfach in dieses Invest immer, immer gegeben.
Ja. Hast du denn einen Makler, mit dem du generell zusammenarbeitest, der gesagt hat, wir hätten dich gerne für alle unsere Objekte, die in Zukunft kommen? Oder ist es wirklich total unterschiedlich?
Es ist immer total unterschiedlich, weil die Finanzierungsmöglichkeiten sind ja auch unterschiedlich. Es gibt Makler, die finanzieren das Staging selbst. Dann gibt es Makler, die teilen sich das mit dem Verkäufer. Eigentlich ist es so, dass viele Verkäufer das Staging als ihr Invest betrachten und es auch selbst zahlen. Weil der Verkäufer möchte ja den größten Mehrwert und den größten Wert seiner Immobilie für sich beanspruchen. Und Makler sind da eher zaghaft, möchten halt oft, dass man schnell in die Vermarktung geht, dass man schnell Fotos macht. Und im Prinzip arbeiten wir Homestagerinnen alle neutral. Wir sind sozusagen die neutrale Schweiz und jeder, der sich an uns wendet, mit dem arbeiten wir. Also wir haben da keinen einzigen fest steckenden Makler, der sagt, du darfst nur für mich arbeiten, funktioniert nicht, es sei denn, er gibt mir jede Woche 10 Aufträge, dann sage ich, du darfst mich vielleicht auch mal heiraten, sozusagen, als Homestagerin. Nein, wir arbeiten für unterschiedliche Bauträger, Investoren, Anleger, Kapitalanleger. Wir sind da völlig frei, wir sind nicht gebunden. Das ist auch wichtig, weil wenn Makler A, der fühlt sich dann zurückgesetzt, weil ich immer nur mit dem einen Makler arbeite. Also jeder, der den Mehrwert sieht und besser als sein Kollege sein möchte, der staged halt. Und die anderen warten noch, weil sie ist ja
schon bei ganz viele Ideen.
So, und deine andere Frage war, ob Homestaging ein geschützter Beruf ist. Tatsächlich bilden sich viele Homestagerinnen, lassen sich ausbilden. Es gibt Ausbilder in Deutschland und es ist kein geschützter Beruf. Man kann sich Zertifikate auch durch die Ausbildung erarbeiten und hat dann seinen Homestaging-Abschluss. Viele sagen, sie können gut dekorieren, das reicht aber nicht. Man muss Ahnung von Buchhaltung haben, von Lagerlogistik. Das Dekorieren, haben wir ja vorhin erfahren, ist ja immer nur so dieses kleine Zuckerstück obendrauf. Aber man muss schon in der Lage sein, das ist ja im Prinzip ein Unternehmen, was man führen muss, was von vorne, von der Konzepterstellung bis wieder die letzte Vase im Regal steht, komplett gestemmt werden muss. Und diese Ausbildung gibt es. Und aber ähnlich wie beim Makler, jeder kann den Schein machen. Wer Talent gehört immer dazu. Und wer da erfolgreich sein möchte, braucht aber auch Durchhaltevermögen. Und gerade am Anfang, wenn man noch keine eigenen Möbel hat, dann wird es schwierig. Aber ich habe gekämpft und ich habe jetzt mein Möbellager. Und der Anfang ist immer schwierig. Und dadurch, dass Homestaging natürlich immer attraktiver wird hier in Deutschland, gibt es auch immer mehr, die sich für diesen Beruf interessieren. Natürlich.
Sehr cool.
Auch Männer. Super. Auch Männer. Also,
kann ich mir jetzt bei überlegen gerade nicht vorstellen.
Was soll das denn heißen?
Nix.
Doch, das soll
überleg ja mal Kevin, heißen. Wenn er alles zusammenbauen muss.
Nee. Ja gut, bei Kevin wäre raus. Aber, ich würde das ja dann machen lassen.
Bei Kevin in der Küche würden überall Monsterdosen stehen.
Ach so.
Und der Pfirsich-Eistee.
Und der Pfirsich-Eistee.
Und verschüttet. Der Boden klebt sich ja richtig bei Kevin. Alles voller Pfirsich.
Armer Kevin.
Ja, er kann sich nicht wehren heute. Unser Tasterfakt diese Woche. Homestaging steigert den Verkaufspreis im Schnitt um 5-15% und reduziert die Verkaufsdauer um bis zu 50%. Oder, wie Sören sagen würde, das ist wie gutes Marketing, nur mit Möbeln.
Könnte von mir sein, ja, tatsächlich. Ja. Ist halt, ne, ohne monatliche
und
Abos.
Ohne Abos.
Da, wollte ich sagen. Ist richtig. Ja, danke, dass du mir das wegnimmst.
Gerne.
Ja.
So, liebe Zuhörer, habt ihr auch schon mal ein Homestage-Objekt besichtigt? Wie war euer Eindruck? Schreibt uns gerne auf Instagram.
Wir werden bestimmt die ein oder andere Frage bekommen, liebe Inga. Dürfen wir die denn dann an dich vielleicht weiterleiten oder dich mitverlinken? Ist das okay für dich?
Natürlich, sehr gerne. Fragen, nichts als Fragen. Ich liebe Fragen. Und ich sage immer, mein Motto, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und gerade bei dem Thema Homestaging sind, glaube ich, es gibt ganz, ganz viele Fragen.
Ja, ja, das gerne. Das glaube ich auch.
Ja, Inga, vielen Dank für deine Einblicke und dass du uns gezeigt hast, was Homestaging wirklich kann.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es war wieder eine ganz, ganz, ganz fröhliche Runde mit euch und ich freue mich auf mehr. Und natürlich weiß ich, dass ihr als Finanzierer auch gerne gestagte Objekte hättet, oder?
Ja, eindeutig.
Sehr gerne.
Ich habe die ganze Zeit, wo du erzählt hast, habe ich gedacht, irgendwas läuft bei unseren Objekten und unseren Marken. Da könnten wir noch dran arbeiten.
Das stimmt. Ja, wir sind leider durch mit Inga. Ich fand, es war eine total spannende Runde. In der nächsten Woche geht's mit einem Thema weiter, was uns regelmäßig zum Kopfschütteln bringt, nämlich der Maklerhorror. Und ich glaube, liebe Inga, das ist egal, wo du dich befindest, ob in Ostdeutschland, in Westdeutschland, Süden oder Norden. Es gibt sie überall, die dich nutzen, jedes Objekt stagen, damit es besser und schneller verkauft wird. Aber wir haben leider auch die andere Seite. Und ja, wir hoffen, dass die andere Seite sich denn doch noch mal ein bisschen ändern wird. Lieber Sören, was gibt's bei dir denn noch Fantastisches zu berichten?
Ja, Fantastisches ist gut. Es gibt ja fantastische Makler, aber davor halt leider viel zu selten. Also nächste Woche tatsächlich beschäftigen wir uns da noch mal ein bisschen mit den Horror-Stories. Kevin ist dann endlich wieder aus dem Urlaub zurück. Er hatte mir jetzt inzwischen geschrieben gehabt, ich habe das gerade gesehen, er entschuldigt sich, er hat seine Vision Pro, hatte er zu Hause liegen lassen, deswegen ist er dann doch in Toll. Urlaub.
Ja.
Es ist nicht so einfach. Ja, und das Schöne ist ja, nächste Woche, zur nächsten Folge, reden wir nicht mehr über 2025, sondern sind wir schon im neuen Jahr. Ja, Mann, zwei Tage noch und dann ist das Jahr 2025 vorbei. Von daher, wir sagen ganz lieben Dank für all euren Support, den wir hatten, für den tollen Namen unserer Giraffe mit Raffi. Wir freuen uns darauf, was dann im nächsten Jahr alles kommen wird. Wir haben viel vor mit euch, also seid gespannt, was da noch alles auf euch warten wird. Es wird auf jeden Fall sehr lustig. Wir werden viele Themen haben, tolle Gäste sind auch schon im Plan. Also von daher freuen wir uns auf das, was dann ab nächste Woche losgeht.
Genau. Liebe Inga, schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Danke euch von Herzen und wünsche euch natürlich ein erfolgreiches neues Jahr.
Dankeschön. Also freut euch auf echte Geschichten, echte Probleme und echte Tipps, wie man schlechte Makler erkennt. Das war Zaster und Zinsen, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, abonniert und kommentiert gerne und lasst auch ein Like da. Bis nächstes Mal.
Guten Rutsch.
Macht es gut.
Tschüss.
Guten Rutsch. Ciao. Tschüss.